Wir wollen ganz kurz noch einmal die Verse lesen, die wir als Grundlage haben für die letzten Bibelstunden, sind einige geworden. Wir betrachten Verse 12 bis 19 im vierten Kapitel. Und ich lese vielleicht heute noch einmal uns vor. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen einmischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfängt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. So, das sind die Verse, die Gegenstand unseres Bibelstudiums sind. Und das grobe Thema ist Leiden. Die Gemeinde Jesu im Leiden, Umgang mit Leiden. Und ich habe versucht, anhand einigen Punkten diese Verse euch beizubringen, euch zu lehren. Das erste, Leiden erwarten. Das zweite ist, sich in Leiden freuen. Das dritte, und da sind wir immer noch, Leiden verstehen. Und dann kommt noch in Leiden Gott vertrauen. Und je mehr ich diese Verse studiere, je mehr ich mich vorbereite, Mittwoch für Mittwoch, dann fallen mir noch andere Punkte ein und andere Gliederungsmöglichkeiten. Wir können auch noch einfügen, in Leiden sich nicht schämen. Und das alles steckt in diesem Abschnitt, steckt in diesen Versen. Und ein großes Thema oder ein großes Anliegen bei diesem Abschnitt ist bei mir folgende. Und ich habe versucht, in den letzten Bibelstunden euch das ans Herz zu legen. Vielleicht sagt ihr, das ist schon genug. Komm endlich in die Potte, geh endlich weiter. Aber mein Anliegen ist, einfach deutlich zu machen, uns ein klares biblisches Verständnis zu geben von dem, was es bedeutet, im Namen Jesu zu leiden. Und was es eben nicht bedeutet, im Namen Jesu zu leiden. Wir können aus verschiedenen Gründen leiden und manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Aber wenn wir das in Anspruch nehmen wollen, dass wir im Namen Jesu leiden und in diesem eine Glückseligkeit suchen, dann müssen wir den Willen Gottes verstehen, was das bedeutet. Und das war mein großes Anliegen, darüber nachzudenken. Und so ergeben sich natürlich viele Fragen, ethische Fragen, Fragen in Bezug auf Umgang, Fragen in Bezug auf unsere Verantwortung in dieser Welt, in unserer Verantwortung gegenüber der Obrigkeit, all das kommt ja damit hinein. Und darum war dieses Thema doch ein bisschen größer und umfangreicher. Und ich habe versucht, uns oft zu zeigen, welche Verantwortung wir als Gemeinde in dieser Welt haben und vor allem, welche Aufgaben haben wir nicht in dieser Welt. So, was will Gott, dass wir tun in dieser Welt? Und da ich diesen Abschnitt, vor allem die Verse 15 bis 18, so überschrieben habe, Leiden verstehen und mit diesem Gedanken, dass wenn wir leiden, müssen wir verstehen, warum wir leiden. Und dann müssen wir prüfen, ob wir wirklich im Namen Jesu leiden oder nicht. Das heißt, Leiden muss geprüft sein. Nicht jedes Leiden ist im Namen Jesu. Und wenn man leidet, muss man sich fragen, ist es, verherrlicht das Jesus oder nicht? Verherrlicht das Gott oder nicht? Und da muss man in der Lage sein, zu prüfen, ist das wirklich mein Leiden, das ich habe? Ist das entsprechend dem Willen Gottes, ja oder nein? Und das ist die Mündigkeit, auf die ich ziele. Das ist die Mündigkeit, die ich anstrebe und was ich gerne möchte. Und ich bin davon überzeugt, je mehr wir darüber nachdenken und je öfters wir darüber gehen, vielleicht aus einer Perspektive das gleiche Thema noch mit betrachten, umso größer ist meine Hoffnung, dass es in unseren Herzen diese Wahrheit sich verfestigt. Und ob ihr wollt oder nicht, dass ihr sie glaubt oder beziehungsweise, dass es einfach euer Denken und euer ausmacht. Und wenn es darauf ankommt, dass das wirklich schon im Herzen bereit ist, dass man in der Lage ist zu prüfen. Ich habe ja letztes Mal versprochen, beziehungsweise gesagt, was ich machen möchte. Ich möchte kurz mit euch einen Prüffall machen. Also ich möchte so einen Testfall machen. Ich werde euch ganz kurz einen Mann vorstellen, der gelitten hat, der auch gestorben ist. Und nicht wenige Theologen und ja, Menschen und Vertreter verschiedener Kirchen sehen ihn als das Vorbild für Leiden für Jesus, sehen ihn als das Paradebeispiel. Darum habe ich diesen Mann und diesen Testfall genommen, Dietrich Bonhoeffer. Ich möchte kurz euch heute vorstellen, damit diejenigen, die nicht wissen, von wem ich rede, dass man wenigstens kurz einen Überblick über sein Leben, ich gebe ein paar Eckpunkte, ich will nicht ganze Biografie vorstellen, dass wir den Rahmen sprengen. Da können wir Biografien lesen. Wie gesagt, neulich ist eine erschienen. Von daher, man kann das nachlesen. Ich will ein paar Eckpunkte geben. Dann will ich, nachdem ich kurz vorgestellt habe, möchte ich euch kurz zeigen, was die Leute heute so über ihn denken, welche Meinung herrscht. Und das ist weit mehr was mein Ziel. Mir geht es nicht, sein Leben zu prüfen. Der hat sein Leben gelebt, der ist beim Herrn. Mir geht es darum, dass das Vermächtnis von dem, auf dieses sich viele berufen und die das hochhalten und als Vorbild und Beispiel voranstellen, das will ich prüfen. Also wie denken Menschen heute über das, was passiert ist und getan wurde? Und da möchte ich Mündigkeit, da möchte ich, dass wir das wirklich ausgewogen prüfen und sagen, ist es im Namen Jesu oder ist es nicht im Namen Jesu? Verherrlicht es Gott, ja oder nein? Und von daher dann zu einem kurzen Resümee kommen, dass wir ein paar Punkte einfach reflektieren und sagen, okay, ist das, was wir gelesen haben, was wir jetzt in den letzten Bibelstunden studiert haben, oder ist es nicht? So, das ist mein Ziel. Und wenn wir das gemacht haben, sind wir noch nicht fertig mit dem Abschnitt. Dann kommt eben noch Vers 16, Vers 17 und Vers 18, 19. Also es ist noch einiges. Und da will ich dann mit diesen letzten Versen sozusagen auf die Zielgerade von diesem Abschnitt kommen und ein paar ausrichtende Gedanken noch euch mitgeben. Und ich denke, da sind wir mit dem Abschnitt fertig und kommen dann zu Kapitel 5, wirklich zum letzten Kapitel im Petrusbrief. Und wer weiß, vielleicht sind wir rechtzeitig mit der Corona-Krisenende, sind auch fertig mit dem Petrusbrief. Also, ich nehme euch ein bisschen jetzt hinein, eine kurze Vorstellung von Dietrich Bonhoeffer. Wie gesagt, für die anderen ist dieser Name ein Begriff, vielleicht schon mal gehört, vielleicht weiß jemand nicht genau, wer das ist. Und wir sind eine Trägergemeinde von einer christlichen Schule, die hat sich so genannt, also die heißt Dietrich Bonhoeffer Schule. Und ich dachte, vielleicht ist es auch gut für uns als Gemeinde, dass wir auch die Person kennen, die hinter dem Namen steht, den unsere Schule trägt. Wir haben ja einige Lehrer und bei uns in der Gemeinde und einige Kinder in dieser Schule. Von daher ist gut, denke ich, wenn wir einfach auch hinter dem Namen die Person kennen. Und vielleicht nicht nur das Bild mit der runden kleinen Brille, sondern dass wir einfach ein bisschen von dieser Person kennenlernen. 1906, so früh, 1906 kam Dietrich Bonhoeffer zur Welt als Zwilling, zusammen mit einer Schwester, als Zwilling. Und insgesamt waren sie 8 Kinder, also eine Familie mit 8 Kindern. Seine Schwester und sie, ich weiß nicht, wer zuerst kam, er zuerst oder sie zuerst, sie waren die Vorletzten. Danach kam eben noch ein Geschwisterchen und sie waren 8 Kinder. Aufgewachsen ist Dietrich Bonhoeffer in Berlin. Sein Vater hatte, glaube ich, einen Lehrstuhl in Berlin, hat dort unterrichtet und so waren sie in Berlin. Er hat schon sehr früh einen Krieg miterlebt, den Ersten Weltkrieg miterlebt. Sein Bruder ist in dem Ersten Weltkrieg gestorben, der Bruder von Dietrich Bonhoeffer. Und das hat in ihm die Frage nach Gott und nach Leid und Gerechtigkeit, all das aufgeworfen und zum ersten theologischen Überlegungen auch in gewisser Weise angereizt oder angestoßen. Genau, das war während dem Ersten Weltkrieg. Das führte dazu, dass er dann sehr schnell sich dafür entschieden hat, Theologie zu studieren und begann dann Theologie zu studieren unter zwei prägenden Theologen, interessant zu wissen, welche Theologen Dietrich Bonhoeffer geprägt haben während seinem Theologiestudium. Der erste ist Adolf Harnack, ist nicht so bekannt, aber ich meine, es ist lohnenswert, sich mal mit diesem Theologen auseinanderzusetzen, Adolf Harnack. Und der zweite ist Karl Barth. Das waren die zwei prägenden Theologen, die Dietrich Bonhoeffer als Lehrer sozusagen hatte. Man muss kurz wissen, beide haben irgendwann mal angefangen, gegen die liberale Theologie sich zu positionieren, haben die liberale Theologie, die beide sind evangelische Theologen, Dietrich Bonhoeffer hat evangelische Theologie studiert, beide haben sich gegen liberale Theologie gestellt, aber beide in verschiedenen Ansätzen. Und Karl Barth war in der Gegenposition zur liberalen Theologie, hat eine eigene Theologie entwickelt, die neu war. Also es war kein Zurück zu der Ursprünge, also zu den biblischen Theologie, wenn ich das so sagen kann, sondern Karl Barth vertritt eine neuartige Theologie, dass die englischsprachige Theologen von den Neo-Orthodoxie sprachen. Und im deutschsprachigen Raum ist bekannt die Theologie von Karl Barth als dialektische Theologie. Um das kurz zusammenzufassen, das ist sehr komplex, das ist wirklich sehr komplex, nicht einfach durchzuschauen, aber um das kurz zusammenzufassen, was diese Theologie ausmachte, vor allem von Karl Barth, war, dass Karl Barth gesagt hatte, im Gegensatz der Kritik der historischen Theologie, die gesagt haben, oh, Gottes Wort ist fehlbar, das stimmt vieles nicht, historisch angegriffen und all diese Dinge, hat Karl Barth einen anderen Weg gelöst oder gewählt und gesucht, um mit den Spannungen im Wort Gottes umzugehen. Und dieser Weg war folgendes. Er hat gesagt, Gott ist so anders als die Menschen. Gott ist nicht fassbar. Gottes Wesen ist göttlich und kein Mensch kann Gottes Wesen fassen, denken und verstehen. Was angesichts erstmal gut klingt. Aber dann ging er so weit und hat gesagt, weil Gott eben nicht zu fassen ist und nicht zu verstehen ist, ist jede Offenbarung letztendlich von Gott begrenzt. Und dementsprechend auch fehlbar. Das heißt, sein Verständnis vom Wort Gottes ist, er sagt nicht, das Wort Gottes ist falsch und es ist nicht göttlich. Er sagt nur, das Wort Gottes kann nicht wirklich den Willen Gottes offenbaren, weil es Menschen haben es geschrieben und weil Menschen geschrieben haben, können sie aber Gott nicht in seiner Ganzheit seinen Willen verstehen und somit konnten sie auch nie den Willen Gottes in seiner Ganzheit in diesem Buch aufschreiben. Das heißt, das Wort Gottes ist begrenzt. Es ist nicht fehlbar, aber es irrt nicht in diesem Sinne. Es ist göttlich, aber es sind viele menschliche Elemente drin. Warum? Weil der Mensch kann einfach nicht den Willen Gottes offenbaren. Ich hoffe, ihr spürt, was der Ansatz ist. Das heißt, es ist ein Zugeständnis, dass es Fehler in der Bibel gibt oder beziehungsweise, dass die Dinge, die offenbart sind, nicht den vollkommenen Willen offenbaren. Weil der Mensch kann ja den vollkommenen Willen gar nicht erkennen, geschweige dann aufschreiben und dann noch lesen und dann wieder verstehen. Der Mensch ist begrenzt. Und somit ist das Verständnis, das Willen Gottes begrenzt. Das ist in gewisser Weise eine Kurzzusammenfassung einer dialektischen Theologie. Und das ist aber eine gefährliche Theologie. Das heißt, es ist auf eine andere Art und Weise wird die Glaubwürdigkeit der Schrift in Frage gestellt und die Genügsamkeit der Schrift und die Vollständigkeit der Schrift. Man kann sagen, ja klar, Gott fehlt nicht und Gottes Wort aber das ist halt begrenzt hier. Was wir haben, ist begrenzt. Das bedeutet, man muss darüber hinaus selber Wege suchen, selber sich Gedanken machen. Und ich denke, es ist nicht unwichtig, wenn wir verstehen, dass dieser Theologe Karl Barth natürlich Dietrich Bonhoeffer prägte. Interessant ist auch, dass dieser Theologe Karl Barth derjenige war, der zu dem bewaffneten Widerstand gegen das NS-Regime aufrief. Also da schon sehr früh rief dieser Theologe zum bewaffneten Widerstand auf. Mit 24 Jahren hat Dietrich Bonhoeffer nicht nur sein Theologiestudium abgeschlossen, sondern einen Doktortitel schon gehabt. Mit 24 Jahren, mit 21, glaube ich, also an das Doktoralstudium angefangen, mit 24 hat er den Doktortitel bekommen. Er war ein ordinierter Pfarrer der evangelischen Kirche und hat sowohl im Ausland wie im Inland verschiedene Stationen gehabt, wo er dann seine Erfahrungen und seine ersten Erfahrungen gesammelt hatte. Er war in den USA eine längere Zeit, kam dann in Kontakt mit der ganzen Bewegung, mit der Rassenbewegung und da hat er gesehen, wie viel Leid in der Diskriminierung war, hat sich da sehr stark in den Gemeinden engagiert und wohlgefühlt, die gegen die schwarze Bewegung dann waren. So da hat er schon einiges mitbekommen und einiges an Gedankengut aufgenommen. Interessant aber auch, dass er am Anfang noch eigentlich ein ziemlich starker und überzeugter Pazifist war. Pazifist bedeutet gegen Waffen. So Kampf, nicht mit Waffen. So, das waren von Anfang an erstmal so seine Grundüberlegungen. Aber nach und nach, als dann die antisemitischen Züge und das antisemitische Klima in Deutschland wuchs und kam und die Erfahrung aus USA mit der Diskriminierung und den Kampf und Widerstand, so wuchsen auch in ihm die Überlegungen und er distanzierte sich stückweise von diesem Pazifismus. Ein weiterer Punkt, den ich euch, wirklich, ich gebe euch nur so ein paar Eckpunkte, dass ihr einfach so ein bisschen etwas über diesen Mann kennenlernt. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist, er prägte den Begriff billige Gnade. Ich werde nachher euch auch kurz vorlesen, wie er definiert. Aber ganz kurz zusammenfassend bedeutet, dass Gnade, die nichts kostet, nichts wert ist. Das hat Dietrich Bonhoeffer stark geprägt. Das heißt, einfach nur Gnade annehmen und weiterleben wie bisher und dass keine Veränderung, keine Buße, keine Umkehr, kein Umdenken, all das, das ist billige Gnade für ihn gewesen. Das heißt, die Gnade Jesu anzunehmen, hat Auswirkungen für sein Leben, hat Folgen für sein Leben. Diesen Begriff billige Gnade hat stark Dietrich Bonhoeffer geprägt. Er war ein leidenschaftlicher ökumenischer Pfarrer. Also er hat sich sehr stark für ökumenische Bewegung eingesetzt und war leidenschaftlich da in dieser Bewegung dabei, hat diese ökumenische Gemeinschaft gesucht der Christen, hat sich da stark engagiert und war von Anfang an gegenüber Hitler und seiner Machtergreifung kritisch gegenüber. Schon sehr, ziemlich früh hat er sich gegen ihn positioniert und als junger Pfarrer hat er schon im Radio und auch bei den Treffen der Pfarrer und der Führer der Kirche hat er stark sich geäußert und stark gemacht und hat die Autorität Hitlers angegriffen und gesagt, dass er sich seine Grenzen seiner Autorität bewusst sein muss. Und das hat er schon öffentlich lautstark getan, schon sehr früh. Für viele Leiter und Führer der Kirche war das nicht zu verkraften. Also da haben sich viele schon schwer getan, in welcher Art und Weise dieser junge Pfarrer dann dagegen das NS-Regime von Anfang an gleich gewettert hatte. Mit 23 Jahren, glaube ich, war das, sprach er vor seiner Pfarrerversammlung und er sagte, dass man müsse nicht nur die Opfer, die unter das Rad kommen, verbinden, sondern er forderte man muss dem Rat selber in die Speichen fallen. So, das ist ein Satz, der bis heute bekannt ist. Man muss nicht nur die Opfer, die unter das Rad kommen, verbinden, sondern man muss sich selbst in die Speichen fallen. Das bedeutet, es hilft nicht nur, dass man diejenigen, die leiden unter einem Regime, es hilft nicht nur, ihnen zu helfen, sondern man muss dafür schauen, dass ihnen nicht geschadet wird. So, das ist der Anspruch, den Dietrich Bonhoeffer schon sehr, sehr früh äußerte und laut proklamierte und bewusst sich dazu stellte. Er forderte ganz stark die Kirche dazu auf, er forderte ganz stark sie dazu auf, die Verantwortung wahrzunehmen, den Staat daran zu erinnern, was die Verantwortung des Staates war. Also sagt, die Kirche muss den Staat daran erinnern, wozu der Staat existiert. So, das ist seine Überzeugung gewesen und da sah er sich an der vordersten Front, diesen Dienst zu tun, am Staat. Den Staat daran zu erinnern, was ihre Autorität ist und was ihre Autorität nicht ist. Als dann aber das NS-Regime, als der Hitler dann mehr und mehr auch die Macht in den Kirchen übernahm, und mehr Einfluss in den Kirchen übernahm und die Kirche mehr und mehr sich drunter stellte, floh Dietrich Bonhoeffer nach Ausland. Er ging nach London und verbrachte eine Zeit lang dort. Von da aus war er mit der Gründer der sogenannten bekennenden Kirche. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das war eine bewusste Distanzierung von der Kirche, die sich unter das Regime Hitlers stellte. Also gründeten sie eine Kirche, eine bekennende Kirche. Auch das ist nicht so eindeutig, was wirklich das Profil dieser bekennenden Kirche war. Aber man hat sich bewusst da distanziert von der evangelischen Kirche, die, wie gesagt, sich unter das Regime Hitlers gestellt hatte. Und Mitbegründer dieser bekennenden Kirche, interessanterweise, war Karl Barth und auch Rolf Bultmann. Also Bultmann ist die meinen einen und anderen sehr bekannt. Das ist wirklich ein sehr extremer historischer Kritiker, historisch kritischer Theologe, und das war auch ein Mitbegründer dieser bekennenden Kirche. Karl Barth Bonhoeffer war im Ausland, während diese Kirche gegründet wurde und sich formte. Und Karl Barth, sein Lehrer, sein alter Lehrer, war maßgeblich dafür verantwortlich und daran beteiligt, dass Dietrich Bonhoeffer wieder zurück nach Deutschland kam. Er hat wirklich ermutigt und ihn dazu aufgefordert, nach Deutschland zu kommen und die Verantwortung in Deutschland wahrzunehmen. Und irgendwann mal hielt er diese Spannung nicht aus und er ging nach Deutschland. Auch im Wissen, das wird ihn vielleicht es kosten, mit Schwierigkeiten und all das. Und er entschied sich nicht im Ausland zu bleiben, sondern er ging nach Deutschland zurück und übernahm die Leitung eines Predigerseminars. So 2 Jahre hat er dieses Seminar geleitet und bildeten sozusagen unter der bekennenden Kirche dann alternativ Pfarrer aus. Und das war seine Aufgabe, dieses Seminar zu leiten. Es gibt einen Satz man kann lesen, was er unter anderem in dieser Zeit, unter anderem, nicht nur das, aber was er zu den jungen Pfarreranwärtern gesagt hatte. Er sagte ihnen Folgendes, dass es sich auch für einen Pfarrer lohnen würde, sein Leben für die politische Freiheit einzusetzen. Also das brachte er den jungen Pfarrern bei. Es lohnt sich, sein Leben, das heißt bis in den Tod zu gehen, und für was? Für eine politische Freiheit. Also, dass die Pfarrer auch in gewisser Weise eine politische Verantwortung haben und dass sie sogar bereit sein müssen, für diese Freiheit, die politische Freiheit, ihr Leben zu geben. So, in dieser Zeit prägt er so die jungen Pfarrer mit dieser Ausrichtung. Nach 2 Jahren, natürlich aufgrund solcher Äußerungen und Lehre nicht verwunderlich, wurde dieses Seminar geschlossen und verboten. Und dann gingen die in den Untergrund. Also das heißt, die Ausbildung ging weiter, aber im Geheimen. Dieses Seminar und dieser Dienst ging dann für eine lange Zeit in den Untergrund. Dann brach der Zweite Weltkrieg in vollem Maße aus. Mit allen Konsequenzen, die uns ja bekannt sind. Und Dietrich Bonhoeffer nutzte diese Gelegenheit, weil er ja eine sehr starke ökumenische Verbindung hatte, nutzte er die Gelegenheit, ins Ausland zu reisen. Er war er war in Schweden, in London und da, wo sich die Ökumene sich traf, nutzte er die Gelegenheit dann, das an die Alliierten Nachrichten weiterzugeben und über die Lage in Deutschland zu berichten. Also in gewisser Weise versucht er, diese ökumenische Bewegung zu nutzen, um die Situation in Deutschland und die Lage in Deutschland an die Alliierten dann Infos weiterzugeben. Also ein Spion, ja, zum Spion, richtigen Spion wurde etwas später, das sage ich euch gleich. Als er dann von den eingezogen werden sollte in den Wehrdienst, wollte er nicht. Und durch familiäre Beziehungen und die Bekanntschaften zu einigen NS-Offizieren, die dann schon in hohen Ämtern waren, aber mit Dietrich Bonhoeffer sympathisierten und schon die ersten Gedanken eines Widerstands sich regte, haben sie den Plan geschlossen und gefasst, Dietrich Bonhoeffer von dem Wehrdienst rauszunehmen, indem sie anboten, ein Spion des NS-Regimes zu werden. Also er bekam eine Spionagestelle für Ausland und Abwehr. Und so wurde Dietrich Bonhoeffer ein Spion für das Nazi-Regime. Offiziell, inoffiziell war er ein Doppelspion. Das heißt, er nutzte Gelegenheit, unter diesen Deckmanteln wiederum zu reisen und dann die Informationen an die Alliierten weiterzugeben über die Lage in Deutschland. Also er war wirklich ein Doppelspion. Er stand auf der Gehaltsliste. des NS-Regimes. In dieser Zeit fing er an, seine Ethik zu schreiben. Warum? Diese ganze Spannung und diese Auseinandersetzung in dem Widerstand und mit der Ungerechtigkeit und mit all den und mit den Konsequenzen, was müssen wir tun, was dürfen wir nicht tun, was ist unsere Aufgabe, nicht unsere Aufgabe, begann damit intensiv zu ringen und begann seine Ethik zu schreiben. Mit dem folgenden Schwerpunkten. Der eine Schwerpunkt war, was ist wirklich christliche Gemeinschaft? Darüber hat er viel nachgedacht. Was macht eine christliche Gemeinschaft wirklich aus? Dann dachte er über kulturelle Verantwortung. Welche Verantwortung haben wir in unserer Kultur jetzt? Und dann dachte er über den Tyrannenmord nach. Ist es biblisch ein Tyrannenmord? Also darf man Hitler umbringen, ja oder nein? Dass man die Kernpunkte und die Schwerpunkte seiner Ethik, und diese Ethik hat er, an dieser Ethik hat er bis zu seinem Tod gearbeitet, nie fertiggestellt. Ich lese es und sage es euch, ohne groß zu kommentieren, erstmal einfach nur, dass ihr einfach ein paar Eckpunkte habt. In seinem Widerstand gegen das Hitler-Regime entschied er sich dann, dem Pazifismus den Rücken zurückzukehren und entschied sich dann bewusst in den bewaffneten Widerstand und bezeichnet und formuliert bis zur völligen Vernichtung des Regimes. Das war die Überzeugung, das haben sie kommuniziert, ein bewaffneter Widerstand bis zur völligen Vernichtung des Regimes. Das war das Ziel einer kleinen Zelle, einer kleinen Gruppe, bestehend aus dem Schwager von Dietrich Bonhoeffer, aus eigenen Bekannten und aus namenhaften hohen Offizieren. Sie planten eine Verschwörung und planten einige Mordanschläge gegen Hitler. Und von Anfang an war Dietrich Bonhoeffer dabei, unter anderem durch die Benutzung seines Hauses, beziehungsweise bei den Überlegungen, bei den Planungen. Und es gab eine Schlüsselszene, und die wird in der Biografie, vor allem in der neuen Biografie, schön deutlich. Es gab eine Schlüsselszene, in der sie bei ihnen zu Hause waren und planten. Und dann kam seine Schwester, die mit dem Schwager verheiratet war, und sie hat ihm gesagt, hat ihm in gewisser Weise vorgeworfen, dass er zwar bereit ist, Hitler zu beseitigen, aber nicht bereit ist, sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Und weil ihr Mann, also der Bruder oder der Schwager von Dietrich Bonhoeffer, der war mittendrin, sie planten einen Mordanschlag, sie planten einen Bombenattentat, und Dietrich Bonhoeffer hat seine Gedanken dazu beigegeben, aber war nicht bereit, da mitzumachen. Und dann sagte ihm die Schwester, dass es in gewisser Weise heuchlerisch ist. So, sich bei allen mitzuplanen, aber nicht bereit, die Hände schmutzig zu machen, die Verantwortung nicht zu übernehmen. Und das hat in ihm etwas ausgelöst. Und dann hat er sehr intensiv damit gerungen, was ist wirklich seine Rolle. Und er entschied sich für den bewaffneten Widerstand, er entschied sich für die Konsequenz. Also nicht nur damit überlegen und planen, sondern auch sich die Hände schmutzig zu machen. 1900, es fanden einige Anschläge auf Hitler statt, aber die sind alle schiefgegangen. Das wissen wir, weil wir die Geschichte ein bisschen kennen. Sind alle schiefgegangen. Entweder verließ er zu früh den Raum und dann ging die Bombe los, oder das Flugzeug flog zu hoch, in dem die Bombe drin war, und sie vereiste anscheinend und ging dann nicht los. Und es gab verschiedene Versuche und es wurde viel geplant, aber jedes Mal konnte Hitler diesen Anschlägen entfliehen, beziehungsweise mit Schaden. Einmal, er trug dann auch nach einem Attentat noch einen Schaden, aber sie konnten ihn nicht umbringen. Natürlich wurde intensiv gesucht nach den Attentätern, das war Hitlers Priorität. Und auch so fiel der Verdacht auch auf Dietrich Bonhoeffer und er wurde verhaftet. 1943 kam er unter Verdacht auf Landesverrat ins Gefängnis. Er verbrachte seine Haftjahre einmal in Tegel, dann in KZ Buchwald und schließlich dann in Flossenbürg. Dort wurde auch hingerichtet. Also 1943 wurde er verhaftet. Während seiner Verhaftung, während er also im Gefängnis saß, unternahm die Gruppe ein weiteres Attentat und das aufgeflogen war. Und bei der Durchsuchung und bei der Nachforschung kamen Dokumente heraus, die die Mitbeteiligung von Dietrich Bonhoeffer belegten. Und das war sein Todesurteil. Diese Gruppe, die Attentate plante, die steckten in ein Dilemma. Und die haben darüber intensiv diskutiert, ob sie die Belege für all ihre Attentate, die Pläne und all das Organisatorische, wer dabei beteiligt war, in welcher Art und Weise, ob sie diese Dokumente aufbewahren sollten oder vernichten sollten. Denn sie wussten, wenn die Feinde das sehen und sie es finden, das ist ihr Todesurteil. Das war ihnen absolut klar. Und sie wollten es eigentlich vernichten. Dann aber haben sie gesagt, wenn wir es aber vernichten und wir stürzen Hitler und bringen ihn um, dann kommen die Alliierten. Woher können wir denen beweisen, dass wir nicht auf seiner Seite waren, sondern dass wir verantwortlich dafür waren, die diesen Putschversuch gemacht haben. Also darum haben sie es nicht vernichtet, sie wollten einen Beweis. Sie wollten den Alliierten sagen, wir sind es, wir sind nicht von ihnen. Und dieser Versuch, ein Beweis zu haben, dass sie mit den Alliierten kooperieren, dass letztendlich wurden diese Dokumente gefunden und in denen war es klar, dass Dietrich Bonhoeffer mit in diese Verschwörungsgruppe mit war. Das war dann natürlich sein Todesurteil. Am 5. April 1945 ordnete Hitler, und wir das Ende des Zweiten Weltkriegs, ordnete Hitler alle die Verschwörer dieses Attentats zu exekutieren, alle umzubringen. Am 9. April, also am 5. April, hat er diesen Befehl gegeben. Am 9. April wurde ein sehr schneller Scheinprozess durchgezogen und Dietrich Bonhoeffer mit anderen wurde erhängt. Weil es nicht viel Zeit gab und kein Prozess stattfinden konnte mit Beweisführung und all das, wurde ein Scheinprozess durchgeführt und Dietrich Bonhoeffer wurde erhängt. Er wurde 39 Jahre alt, keine 40 Jahre alt. 3 Wochen vor Hitlers Selbstmord und 4 Wochen vom Kriegsende wurde er erhängt. So. Das ist ein sehr kurzer Abriss von Dietrich Bonhoeffer und ich denke, es ist fair, wenn wir wenigstens ein paar Eckdaten von ihm wissen, wer er war und was, so ein paar, das ist nicht alles, aber ich denke, ein paar Eckdaten. Ich möchte jetzt, nachdem ich euch kurz vorgestellt habe, möchte ich kurz ein paar Pressestimmen, ein paar Meinungen, ein paar Überzeugungen, ein paar Theologen nennen, die, was ist das Erbe, wie wird Dietrich Bonhoeffer heute gesehen? Wie wird das gesehen, was er getan hat? Wie wird das beurteilt? So, wie ist die Haltung? Und bevor ich euch 1, 2, 3, 4, 5 kurze Positionen euch sage, möchte ich euch erstmal vorlesen, was er selber sagte. Und das ist interessant. Wie sah er sich selbst? Nicht, wie sahen ihn die Menschen, wie sehen Menschen heute, wie sah Dietrich Bonhoeffer sich selbst? Es gibt ein Gedicht, das er kurz vor seinem Tod schrieb. Also es war wirklich kurz vor seinem Tod. Bekannt ist natürlich ein Gedicht von ihm, das jetzt in Liedform existiert, von guten Mächten, richtig? So, das ist, ich habe jahrelang dieses Lied gesungen, nicht mal gewusst, von wem das ist. Das war, aber ich weiß, dass die Stelle, so reichst du uns den Kelch, den bitteren, gefüllt bis in den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern, richtig? Aus deiner wohlgeliebten Hand. So, man muss schon denken, und dann habe ich gelernt, das hat Dietrich Bonhoeffer geschrieben, bevor er starb im KZ, und mit dieser Haltung sozusagen starb er. Er nahm den Kelch, den bitteren, voll gefüllt, ohne Zittern. Dann dachte ich, wer kann das so sagen, gell? Ohne Zittern. Bevor oder nachdem er dieses Lied geschrieben hat, hat er diese Zeilen geschrieben. Und die, schaut mal, was er schreibt. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Das waren seine letzten Gedanken in seinem Gedicht. So sagt, wie sehen die anderen mich? Und sie sahen in ihm und sein Arzt und die bei der Hinrichtung dabei waren und in dieser letzten Zeit, die bezeugen alle, mit was für eine Zuversicht und mit was für eine Ruhe und Bereitschaft Dietrich Bonhoeffer in den Tod gegangen ist. Und Dietrich Bonhoeffer verarbeitet das und sagt, werde ich wahrgenommen, aber wie fühle ich mich? Und das ist etwas anderes. Er sagt, ich bin unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, will entfliehen, kommt nicht heraus. Fühlt sich an, als würgte ihm einer die Kehle zu. Selbstverständlich im Angesicht des Todes, absolut verständlich. Aber ich will euch nochmal vorlesen, so, was wird wahrgenommen und wie sah er sich selbst? Ich lese euch ein paar Kommentare, wie sahen ihn die anderen und wie sehen ihn andere heute. Sein Name steht für Widerstand, schreibt einer. Sein Name steht für Widerstand im Nationalsozialismus. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer kämpfte gegen Hitler allerdings ohne Waffen. Er betonte immer wieder die Verantwortung für seinen Mitmenschen und die Wichtigkeit wirklichkeitsgemäßen Handelns. Das ist eine Sicht und das ist, was ich denke, was viele von ihm denken, heute denken. Er kämpfte gegen den Nationalsozialismus, als Theologe kämpfte er und allerdings ohne Waffen. Und das ist einfach nicht wahr. Nur weil er nicht selbst eine Bombe angezündet hat oder nicht, weil er selbst eine Pistole abgefeuert, bedeutet nicht, dass es nicht unbewaffnet war. Ich denke, dass uns das verständlich und sehr klar ist, dass der Hitler einer der größten Massenmörder ist, den es gibt, oder? Hat er selbst die Leute umgebracht? Hat er selbst die Bomben gezündet? Nee, er ließ es allen anderen machen. Aber er gilt als das Schlimmste, als die Personifizierung des Bösen. Nur das heißt, nur weil Dietrich Bonhoeffer eben die Bombe selbst nicht gezündet hatte, ist es nicht fair oder nicht richtig zu sagen, es war ein Kampf ohne Waffen. Denn er hat sich bewusst dazu entschieden, spätestens als die Schwester gesagt hat, so, wie sieht's aus? Hände schmutzig machen oder nicht? Und er hat sich dafür entschieden. Er wusste um den Konflikt. Er wusste um das Problem. Ich lese euch das gleich vor. Also, aber das ist die Haltung. Dietrich Bonhoeffer hat ohne Waffen gekämpft. Das ist nicht wahr. Dann heißt es, seine Verantwortung für Mitmenschen war immer ihm wichtig. Sehr gut. Und er betonte ein wirklichkeitsgemäßes Handeln. Wisst ihr, was das bedeutet? Ihm war es wichtig, dass man der Wirklichkeit entsprechend handelt. Der Situation jetzt und hier, die Situation so nimmt, wie sie ist. So nicht wirklichkeitsfern, so irgendwann über die Ewigkeit nachdenken, zu sagen, im Himmel wird alles vorbei sein, wir rechnen uns auf die Ewigkeit. Nein, wir leben jetzt und hier und wir haben die Verantwortung für jetzt und hier und nicht für später. Das ist wirklichkeitsgemäß Leben. Und dafür steht Dietrich Bonhoeffer, wir leben jetzt und hier, wir müssen jetzt und hier handeln. Ein anderer schreibt, Bonhoeffers Treue gegenüber Gott und der Wahrheit war eine Ausnahme zu einer Zeit, als viele Christen stillhielten oder sich sogar mitschuldig machten. Er ist ein Leuchtfeuer für Integrität und Widerstand. Er ist ein Leuchtfeuer für Integrität und Widerstand. Das heißt, gemäß seinem Glauben an Gott und die Wahrheit es leben. Dafür steht jetzt Dietrich Bonhoeffer. Er war integer und gegenüber Gott, er war integer gegenüber der Wahrheit. Er lebte die Integrität im Widerstand. Das heißt, in diesem ganzen Widerstand war er wem treu? Sagen Sie, Gott. War er wem treu? Der Wahrheit. Das ist das Verständnis heute von Dietrich Bonhoeffer. Ohne Waffen, Gott und der Wahrheit treu. Wirklichkeitsgemäß gelebt. Ein dritter schreibt, Dietrich Bonhoeffer, ein Zeuge Jesu Christi unter seinen Brüdern. Sein Vermächtnis, ein Nachfolger und Zeuge Jesu Christi in wirrer Zeit. Nichts anderes und nicht mehr und nicht weniger. Also das, was Dietrich Bonhoeffer getan hat und gemacht hat, war ein Zeugnis für Jesus abzugeben. Und er sagt, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist das einzige Ziel gewesen, ein treuer Zeuge und ein Nachfolger Jesu gewesen. In all dem, was er getan hat, nämlich in diesem Widerstand, war er Jesus treu und ist Jesus nachgefolgt. Versteht ihr, warum ich mit euch das unter dem Thema mache, prüfen, Leiden prüfen? Nochmal, wir prüfen das, was jetzt über ihn gesagt wird. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wir spielen uns jetzt nicht als Richter über Dietrich Bonhoeffer auf. Wir prüfen es, ist das, was die Schrift lehrt oder nicht. Noch zwei kurze Punkte und dann kommen wir schon zur Beurteilung. Anfangs galt der Widerstandskämpfer jedenfalls nicht als Märtyrer oder gar als ein evangelischer Heiliger wie heute, schreibt jemand. Interessant. Anfangs war das Verständnis von Dietrich Bonhoeffer nicht, dass er ein Märtyrer ist. Auch nicht wie heute, dass er ein Heiliger ist. Ein evangelischer Heiliger. Kein katholischer, sondern evangelischer. Ich habe euch gesagt, dass in einer evangelischen Kirche in London eine Statue der Heiligen und Statuen von den Heiligen gibt. Und Dietrich Bonhoeffer gehört einer zu diesen Statuen da. Also er gilt heute als ein evangelischer Heiliger. Und jetzt schreibt, und das ist interessant, eine Frau, er war ja nicht wie viele andere ermordet worden, weil er treu zum Glauben stand, sondern weil er aktiv gegen das Regime gearbeitet hatte. Interessant. Diese Meinung, er ist zwar ein Heiliger heute noch und ein Märtyrer und ein evangelischer Heiliger, aber Er wurde nicht ermordet, weil er treu zum Glauben stand, sondern weil er aktiv gegen das Regime gearbeitet hatte. Dann, doch auch Bonhoeffer selbst sah sich nicht als unschuldiges Opfer, im Gegenteil. Er wusste, dass er schuldig war. Und zwar nicht nur dem Gesetz nach, sondern auch vor Gott. Aber er lebte nun einmal in einer Zeit, in der es nicht möglich war, als frommer Christ unschuldig zu bleiben. So, diese Person ist der Meinung, Dietrich Bonhoeffer ist jetzt zum Heiligen und Märtyrer erklärt worden, obwohl er eigentlich nicht für den Glauben stand, aber er hatte keine andere Wahl. Er lebte in einer Zeit, man konnte nicht Christ sein und sich unschuldig bleiben. Man musste sich schuldig bleiben. Man musste eben gegen das Regime kämpfen und man musste eben auch einen Mord begehen. Das ist die Meinung. Und als Letztes, was bleibt, ist die Erinnerung an einen Mann, der sein Leben für den Kampf gegen das Unrecht opferte. Ein Mann, der sein Leben für den Kampf gegen das Unrecht opferte. So, das ist auch, ich habe aus der Fülle ein paar Zitate, ein paar Hinweise zusammengefasst, um zu zeigen, wie wird Dietrich Bonhoeffer heute gesehen. Und ich glaube, mehr als ein Liedermacher, sondern wie beurteilen wir? Und ich nehme jetzt die letzte Zeit, um mit euch diese Beurteilung kurz zu machen. Wie beurteilen wir das? Zuerst mal, lasst mich das so tun, wie das manche das gut tun, positiv. Es ist zu würdigen und wirklich das Gute zu sehen, und zwar irgendwas in seinem wirklich ernsthaften und aufopfernden Engagement für die Menschen. Er sah Leid, er sah Unrecht, er sah Antisemitismus, er sah Rassenverfolgung und er stemmte sich dagegen. Und er akzeptierte das nicht, er duldete das nicht, er machte auch da nicht mit. Das ist sehr, sehr gut. Das ist lobenswert. Das müssen einige Christen heute sich das auf die Fahne wieder schreiben. In der ganzen Thematik der Ausländerfeindlichkeit, in den ganzen Flüchtlingsfragen, in all dem, sollten Christen wirklich das mal wieder sich hinterfragen, wie sie zu Menschen und Mitmenschen stehen. Zu Menschen der Randbevölkerung, zu Menschen, zu Minderheiten, wie stehen sie heute dazu? Dietrich Bonhoeffer, das will ich gut und richtig, das will ich zusprechen, da diese Sicht zu haben. Auch, dass er nicht bereitwillig da und einfach sich nicht mitdenken unter das NS-Regime, unter den ganzen Strom, sich drunter stellte. In dem Sinne, ja, es akzeptierte. Auch das ist gut und das ist auch lobenswert. Auch sein Engagement und seine Bereitschaft, auch als die Juden verfolgt worden sind, hat mit dazu beigetragen, dass auch von seinen Verwandten einige dann ins Ausland fliehen konnten, haben sie rausgeschmuggelt. Haben sie dafür gesorgt oder versucht, dass einige nicht umgebracht werden. Ist gut? Definitiv. Wo ist aber der Haken oder warum das Prüfen? Um was geht es mir? Ich habe euch, wie gesagt, in den letzten Bibelstunden versucht, das deutlich zu machen, dass unser Kampf gegen das Böse nicht mit dem Bösen ist. Dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Und das ist etwas, was Dietrich Bonhoeffer anders sah und anders lebte. Sein Kampf führt er nicht gegen die geistigen Mächte der Himmelswelt. Sein Kampf war nicht mit der Waffenrüstung Gottes. Sein Kampf war mit dem Schwert, mit diesem irdischen Schwert. Und die Bibel sagt, wer das Schwert zieht, wird durchs Schwert fallen. Sein Kampf war gegen Fleisch und Blut, wirklich gegen Fleisch und Blut. Und das ist, wo ich sage, das müssen wir nüchtern und das müssen wir wirklich prüfen. Und um das zu legitimieren, um das zu rechtfertigen, denn diese eine Frau, die das schrieb, was ich gerade gelesen habe, dass er selbst eigentlich wusste, er war schuldig. Das wird deutlich, wenn man sein Ringen in der Ethik mal liest. Ist nicht einfach. Seine theologischen Gedanken sind sehr komplex. Weil mit 24 schon einen Doktortitel hat in der Theologie, glaubt mir, der denkt sehr komplex. Und das zu lesen, jeder Mal, der Bonhoeffer lesen musste, es ist nicht einfach. Allein das sprachlich zu lesen, dann aber noch den Gedanken durchzusteigen, der Argumentation zu folgen, ist wirklich alles andere als leicht. Aber nicht ohne Grund waren seine Überlegungen und seine Argumente sehr komplex. Er konnte bestimmte Standpunkte sozusagen in sich selbst wegreden. So ähnlich wie Karl Barth, dialektische Theologie. so lange darüber reden, bis keiner mehr genau weiß, um was es eigentlich wirklich geht. Was ist jetzt eigentlich richtig? Was ist jetzt eigentlich falsch? Ist nicht so einfach. Gottes Wille ist nicht fassbar. Gottes Wille ist für uns begrenzbar. Wir können Gottes reinen Willen jetzt in seinem Wort nicht verstehen. Wir können es nicht greifen. Das ist fehlbar. Kein Wunder, das Auswirkungen auf die Theologie. Seine Überlegungen waren wirklich dahin, darf man Mord gutheißen? Darf man sich an Attentaten beteiligen? Ist es ethisch zu rechtfertigen? Ist es von der Bibel zu rechtfertigen? Ist es im Willen Gottes zu rechtfertigen? Das war permanent wirklich sein Kampf. Er hat sich das nicht leicht gemacht. Er hat damit wirklich gerungen, weil er wusste eigentlich, dass er gegen das Gesetz und gegen Gott handelte. Er wusste es. Also musste er sich das in gewisser Weise, ich will das jetzt wirklich vorsichtig sagen, musste er sich das in gewisser Weise zurechtlegen, um das zu legitimieren, um eine Begründung zu haben für dieses Handeln. Menschen leiden, Menschen sterben. Man muss nicht nur sich verbinden, man muss sich auch ins Rad schmeißen. Man muss das Ganze unterbinden. Sonst müssen wir nur noch verbinden, verbinden, verbinden. Dann geht es einfach das Leid weiter. Man muss doch dem einen Stopp, einen Halt. Das sind seine Überlegungen. Und wie kann man das vor Gott rechtfertigen? Wer kann in diesem Dilemma sein und sich nicht schuldig machen? Das war seine Frage. Wer kann da bestehen? Wer kann da eigentlich bestehen? Schaut mal, was er schreibt. Allein der, und jetzt, ich hoffe, ihr könnt seinen Gedanken jetzt hier folgen. Sie sind ein bisschen komplex. Allein der, dem nicht seine Vernunft, sein Gewissen, seine Freiheit, seine Tugend der letzte Maßstab ist, sondern der, der dies alles zu opfern bereit ist. Interessant. Versteht ihr, was er meint? Wer kann dann in dieser Spannung, im Mord und in den Attentaten, Tyrannenmord, wer kann bestehen und nicht schuldig werden? Wie kann man das rechtfertigen? Wer kann das machen? Und er sagt, nur der, der dazu bereit ist, seine Vernunft auszuschalten, seine Vernunft preiszugeben, seine Erkenntnis, sein Verständnis. Von was? Vom Wort, vom Willen Gottes. Wer dazu bereit ist, sein Gewissen zu opfern. Natürlich, das Gewissen wird klingeln, denn Gott heißt Mord nicht gut. Also das Gewissen wird sich melden. Also nur der, wer bereit ist, sein Gewissen aufzugeben. Und wer noch, der seine Freiheit bereit aufzugeben. Natürlich, es wird Konsequenzen geben. Man kommt ins Gefängnis. Wer bereit das aufzugeben? Und wer sogar seine Tugend als den letzten Maßstab bereit aufzugeben? Das heißt, die ganzen Tugenden, die wir verkündigen sollen, die Tugenden Gottes, wer bereit ist, also sein Verständnis, sein Gewissen, sein Leben, seine Freiheit und seine Tugenden bereit ist aufzugeben, der ist in der Lage, verantwortlich jetzt in dieser Zeit zu handeln. Dann kommt natürlich die ganze Frage, und mit dieser Frage gab es eine Konsequenz, mit der sich beschäftigt hatte. Und zwar, heiligt der Zweck die Mittel. Also, weil der Zweck ist ja, dem Bösen Anhalt zu gebieten, wird dann die Art und Weise, wie man diesen Zweck ausführt, wird das gut oder nicht? Das heißt, wenn ich durch Mord einen Mörder töte, wird mein Mord dann zum etwas Guten? Wird diese Tat, der Tyrannenmord, der Anschlag, der Bombenanschlag, wird er dann geheiligt von Gott und als gut erklärt, weil ich durch meinen Mord aber so viele Leben schützen kann? Das ist die Frage. Das ist die Ethik. Oder mit diesen Dingen hat Dietrich Bonhoeffer sehr gekämpft. Und überlegt mal, er sagte, man muss bereit sein, seine Vernunft preiszugeben, zu opfern. Man muss bereit sein, sein Gewissen zu opfern. Man muss bereit sein, seine Freiheit und seine Tugenden zu opfern. Dann ist man in der Lage, so zu handeln. Interessanterweise an dieser Stelle, ja, ich habe vorhin euch kurz gesagt, dass er einen Begriff definiert hat oder geprägt hat, das ist der billigen Gnade. Und das war zu Beginn natürlich seine Theologie und seines theologischen Denkens. Und wisst ihr, was er über billige Gnade schrieb? Ich lese es euch kurz vor. Billige Gnade ist eine Predigt ohne Vergebung. Das wäre billige Gnade. Also wenn ich eine Predige und Vergebung nicht zusprechen kann. Billige Gnade ist Vergebung ohne Buße.
Taufe ohne Gemeindezucht, Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, Absolution ohne persönliche Beichte, billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne lebendigen und menschgewordenen Jesus Christus. Wenn man das im Einzelnen durchgeht, denke ich, das ist aber gut. Das ist gut. Das heißt, wenn du Jesus, die Gnade Jesu für dich in deinem Leben Anspruch nimmst, dann wird das für dich etwas kosten. Du musst deine Sünden bekennen. Du kannst nicht die Vergebung annehmen und aber nicht über deine Sünde nicht Buße tun und sagen, ich habe keine Sünden, aber zur Sicherheitshalber nehme ich mal die Gnade an. Wer nicht die Sünden bekennt, du kannst nicht glauben, dass du Jesus, die Gnade Jesus empfängst, aber bist nicht bereit, ihm nachzufolgen, seinen Weg zu gehen. Das sind doch gute Erkenntnisse, gell? Ohne Jesus Christus gibt es keine Gnade, es ist als billige Gnade. Ich sage, jawohl, absolut richtig. Und dann sage ich, aber wie kommt das jetzt in der Spannung mit dem? Denn wisst ihr was, jetzt lese ich euch was, wo er genau das Gegenteil jetzt dann lehrt und beziehungsweise gelebt hat, nämlich genau das, billige Gnade. Ich zeige euch das. Er schreibt Folgendes, Zivilcourage kann nur aus der freien Verantwortlichkeit des freien Menschen erwachsen. Ich lese und dann versuche ich euch das zu erklären, was er meint, zumindest was ich denke, dass er meint. Sie beruht auf einem Gott, der das freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert und der dem, der darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht. Ihr merkt schon, das ist ein bisschen komplex, gell? Da muss man genau nochmal lesen, man muss mehrmals lesen, um zu verstehen, was meint er. Ich versuche es zu übersetzen. Er sagt Folgendes, Zivilcourage, also das Engagement für den Nächsten, in dieser Leidenssituation, meine Verantwortung für die Menschen, für die Hilfesuchenden, kann nur aus einer Verantwortlichkeit des freien Willens des Menschen erwachsen. Das heißt, nur dann, wenn der Mensch einen freien Willen hat, zu tun, was er will, kann er Zivilcourage zeigen. Nur wenn er frei ist, selbst zu entscheiden, was er tun und soll oder nicht tun soll, nur dann kann er sich engagieren. Er braucht einen freien Willen. Und zwar einen freien Willen gegenüber allen Vorgaben, sowohl von der Obrigkeit wie vom Willen Gottes. Nur im freien Willen kann der Mensch frei handeln und das tun, was er für richtig hält. Zivilcourage erfordert den freien Willen. Interessant, gell? Er muss nämlich frei sein von Vernunft, von Gewissen, von Freiheit, von Tugend. Er muss frei von dem sein. Man selbst entscheiden, was er wählt. Und jetzt, das heißt, einen Menschen zu helfen oder einen Mörder, dann Hitler zu töten, bedarf jemanden, der einen freien Willen hat, es zu tun. Sie beruht auf einem Gott, das heißt, dieser freie Wille beruht auf einem Verständnis von Gott. Und jetzt schaut mal, was für ein Verständnis das ist. Sie beruht auf einem Gott, also einem Verständnis von Gott, der das freie Glaubenswagnis verantwortliche Tat fordert. Er sagt, Gott fordert, dass du nach deinem freien Willen handelst. Gott fordert, dass du dich in der Zivilcourage engagierst, dass du eine Attentat tust. Er fordert, dass du verantwortlich handelst. Er fordert es. Und zwar, weißt du was, sagt er, jetzt sagt er, und mach dir keine Sorgen, wenn du falsch handelst, dann spricht er die Vergebung und Trost zu. Dann sagt er, der das freie Glaubenswagnis verantwortliche Tat fordert und der dem, der darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht. Das ist billige Gnade. Dietrich Bonhoeffer formuliert so gut billige Gnade. Sagt, das, wir müssen Jesus treu nachfolgen, Sünden bekennen, Vergebung zusprechen. Und im nächsten Atemzug, sage ich mal, sagt aber, nein, wir müssen das alles preisgeben. Und weißt du was, wir können sündigen, aber weißt du was, Gott wird uns schon Vergebung und Trost zusprechen, wenn wir diese Tat dann tun. Warum lese ich und zeige ich euch dieses Dilemma? Ist Folgendes, weil er wusste ganz genau eigentlich, was Gottes Wille ist. Er wusste, was Gnade bedeutet. Und er wusste, was er tun wollte. Und er stand in einem Dilemma und jetzt musste das rechtfertigen. Und seine Rechtfertigung, ah, Gott wird es mir schon vergeben. Gott wird mir schon Trost zusprechen. Denn ich muss es tun aus meinem freien Willen.
Das ist die Art und Weise, wie er theologisch arbeitete und sich das zurücklegte, was nach der Schrift nicht biblisch ist. Er hat noch etwas Wichtiges, und ich komme zum Schluss damit. Etwas Wichtiges. Eine Sache. Ein Anliegen hatte Dietrich Bonhoeffer in all seinem Kämpfen. Ihn ärgerte das oder ihm gefiel es überhaupt nicht, wenn man Gott als einen Lückenbüßer für alle Probleme nahm. Das bedeutet, was er damit meint, ist Folgendes. Wenn wir also leiden und dann sagen wir, um Gottes Willen und seiner Verherrlichung, wir nehmen das Leid an. Wir erdulden alles, wir stellen uns drunter, wir demütigen. Wir rebellieren nicht gegen den Kaiser, wir rebellieren nicht gegen die Obrigkeit, wir rebellieren nicht gegen den Herrn, der uns versklavt, wir rebellieren nicht gegen den Mann. Wir stellen uns drunter und gehen den Weg Jesu und demütigen uns. Warum? Weil wir haben eine herrliche Hoffnung, und zwar in der Ewigkeit. Wir haben eine Hoffnung. Unser Leben ist nicht von dieser Welt. Wir sind nicht Bürger dieser Welt. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Unser Ziel ist nicht, diese Welt besser zu machen. Unser Ziel ist nicht, diese Welt zu verbessern. Unser einziges Ziel ist, Menschen aus dieser Welt zu retten und ins ewige Leben sie zu führen. Und er sagte, dieses Christentum ist ein religionsloses Christentum, denn es vertröstet nur uns nach einem Leben nach dem Tod. Das ist nicht wirklichkeitsgemäß Leben. Das ist in der Ferne leben. Das ist die Menschen dazu auf den Tod und nach dem Tod zu vertrösten. Das ist eine Vertröstung, zu sagen, hey, komm, halt durch, nach dem Tod wird es besser. Er sagt, das ist nicht wirklichkeitsgemäß. Das ist religionsloses Christentum. Ganz ehrlich, ich finde das keinen schlechten Begriff. Ich will ein religionsloses Christentum. Ich will keine Religion. Ich will Christentum. Und das hat was mit einer Person zu tun. Das hat mit Nachfolge eines Herrn zu tun. Das heißt, den Weg Christi zu gehen und nicht darüber meine Vernunft, das ist mein Verständnis, nicht darüber mein Gewissen, nicht darüber all das zu opfern. Nur um diese Welt besser zu machen. Das ist nicht unsere Verantwortung. Was ist meine Beurteilung? Vieles Gutes, vieles Gutes. Ich hoffe, ihr versteht es und spürt es. Aber sowohl seine Entscheidung gegen den Willen Gottes, nicht zu leiden als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder einer sich in fremden Sachen einmischt. Das ist eine klare, das ist ein Wort. Wenn man das verwirft, wenn man das opfert, und dann kommen Menschen zu der Meinung und dann zu sagen, für Jesus allein nur ihm nachgefolgt. Ein Widerstand ohne Waffen. Das ist nicht wahr. Vieles Gutes getan, mit Sicherheit. Aber für Jesus gelitten und gestorben? Nein. Nein. Für was ist Dietrich Bonhoeffer gestorben? Er ist gestorben für einen Widerstand, einen bewaffneten Widerstand gegen ein Naziregime. Er ist dafür gestorben, dass er einen Bombenanschlag plante. Dafür wurde er verurteilt, und zwar in einem Scheinprozess, aber da wurde er verurteilt. Ich habe das nebenbei schon gesagt, dass nach dem Weltkrieg Ende, alle Prozesse wurden neu aufgerollt und geprüft. Und der Prozess gegen Dietrich Bonhoeffer wurde für rechtskräftig erklärt. Das heißt, Dietrich Bonhoeffer wurde rechtskräftig wurde erklärt, dass er für Landesverrat umgebracht worden ist. Er wurde für Landesverrat umgebracht, nicht für den Glauben. Erst 1996 haben Theologiestudenten es nochmal aufgerollt und gefordert, ihn zu rehabilitieren. Und das wurde dann 1996 wurde Dietrich Bonhoeffer rehabilitiert. So, wir müssen prüfen, was bedeutet für Christus zu leiden oder nicht. Ich werde noch eine Bibelstunde mich mit diesem Abschnitt beschäftigen und werde versuchen, uns eine letzte Ausrichtung zu geben. Denn die nächsten Verse geben uns eine gute Ausrichtung. Wir werden über das Nicht-Schämen reden und wir werden darüber reden, was es bedeutet, sich Gott in solchen Situationen anzubefehlen. Und dann haben wir bis Vers 19 dann geschafft. Und wenn wir das geschafft haben, dann kommen wir zum letzten Abschnitt. Abschnitt Kapitel 5 im Petrusbrief. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus Christus, und ich bitte, Herr, dass du durch deinen Geist auch dieses Thema gut in unseren Herzen machst, dass wir da nüchtern und dass wir auch da ausgewogen über das nachdenken, aber dass wir auch mündig sind, das zu prüfen. Jesus Christus, bereite unser Herz davor, dass wir begreifen und verstehen, was es wirklich bedeutet, für dich zu leiden und was unsere Verantwortung in dieser Welt ist. Es ist viel gesagt und viel geredet worden und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist bestätigst und uns mündig machst in deinem Wort. In deinem Namen will ich beten und uns und dir und deiner herrlichen Gnade anbefehlen. Amen.